Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka.
Herzlich willkommen zu den frechen Fragen an Chefärzte. Und wir haben heute zwei Chefärzte und ein Thema. Es geht um die Bauchspeicheldrüse, die Pankreas. Sie ist 70 bis 100 Gramm schwer und 15 Zentimeter lang. Und sie hat jeden Tag ganz schön viel zu tun und dabei gleich zwei Aufgaben. Sie produziert Verdauungsenzyme zur Zersetzung der Nährstoffe und sie bildet Hormone zur Blutzuckerregulation. Nur zwei Zahlen. 8,5 Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes. 55.000 Menschen werden jährlich wegen einer akuten Bauchspeicheldrüsenentzündung im Krankenhaus behandelt. Über die Symptome von Pankreaserkrankungen, die Therapie und vor allem die Prävention sprechen wir heute mit Dr. Robert Fielkowski, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Gastroenterologie und Endokrinologie. Hallo.
Ja, hallo.
Und Professor Merten Hommann, Chefarzt der Klinik für Allgemeine Chirurgie und Viszeralchirurgie an der Zentralklinik Bad Berka. Hallo.
Ja, guten Tag.
Wer kann von sich behaupten, eine gesunde Pankreas zu haben? Oder vielleicht anders formuliert, welche Symptome darf man nicht haben, damit man weiß, dass man eine gesunde Bauchspeicheldrüse hat?
Ja, also grundsätzlich kann man so erstmal pauschal sagen, dass die Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, die kommen quasi mit dem Alter zunehmend quasi an uns. Das Problem ist, dass das Organ eher wenig Symptome uns verursacht. Weil das liegt daran, dass der liegt relativ tief im Bauch zum eins, zum zweit hat keine Rezeptoren, die Schmerzen führen können. Und die alle Erkrankungen, die sich quasi in der Bauchspeicheldrüse bilden, die zeigen sich klinisch sehr spät quasi bemerkbar. Da gibt es leider keine Frühsymptome, wie ich gesagt habe. Und was man immer am Anfang merkt, das sind unspezifische Symptome. Das heißt, Unwohlsein, Bauchschmerzen, häufig unspezifisch, häufig, die maskieren sich als Rückenschmerzen mit Ausstrahlung nach Rücken. Und manchmal sind die Komplikationen von der Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, die sich klinisch bemerkbar machen, wie zum Beispiel schmerzloser Ikterus oder kolikartige Bauchschmerzen.
Okay. Bei welchem Symptom, Sie haben eben gesagt Rückenschmerzen, sollte man die beobachten und erstmal orthopädisch abklären lassen? Oder bei welchem Symptom sollte man sofort zum Arzt gehen?
Naja, das muss man natürlich ein bisschen nach Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit vorgehen. Und die Rückenschmerzen betreffen so ungefähr fast 30% vielleicht in Bevölkerung. Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sind relativ selten. Das heißt, nicht bei jeder Rückenbeschwerde muss man dann sofort Bauchspeicheldrüse beurteilen. Also das muss erstmal in erster Linie ein Hausarzt oder Allgemeinarzt entscheiden.
Okay. Man stellt quasi erst fest, dass irgendwas mit der Bauchspeicheldrüse ist, wenn es da eine weiterführende Diagnostik aufgrund der unklaren Symptomatik gab.
Genau, also man hat die Beschwerden, das wird erstmal die Basisdiagnostik gemacht, vielleicht eine Basistherapie. Und wenn das alles, das Ganze sich verschlimmert oder kommen die extra zusätzliche Symptome, wie zum Beispiel Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit und wie erwähnt schon eine Gelbverfärbung von Haut, dann sollte man quasi ernst weiter in die Diagnostik Bauchspeicheldrüse kommen.
Okay. Also das ist ein Alarmsignal, ne? Der schmerzlose Ikterus, diese Gelbverfärbung, die man oftmals erst in den Augen sieht, auf die Angehörigen. Und der Patient gar nicht selber oder dann auch der Haut mit Juckreiz kombiniert. Das kann darauf hindeuten, dass ein Tumor auf den Ausgang der Gallenwege drückt, der ja unter der Bauchspeicheldrüse läuft. Das ist ein Warnsignal, das man ernst nehmen sollte.
Die Bauchspeicheldrüsenentzündung, die Pankreatitis und Diabetes sind ja häufige Erkrankungen. Wie oft gibt es denn Tumore der Bauchspeicheldrüse? Also sowohl die gutartigen als auch die bösartigen, beziehungsweise auch die neuroendokrinen Tumore.
Das ist ja was wir häufig sehen, obwohl die sehr selten sind, die neuroendokrinen Neoplasien. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass Malignome, also bösartige Tumore in der Bauchspeicheldrüse, der klassische Bauchspeicheldrüsenkrebs, keine so häufige Erkrankung ist. Er hat eine zunehmende Tendenz, das muss man sagen, aber wir sehen in Deutschland ungefähr so knapp 15.000 neu erkrankte Patienten im Jahr. Und das Kritische ist eigentlich, dass dagegenüber steht, dass wir auch knapp 15.000 Verstorbene an dieser Erkrankung haben, was letztendlich darauf hindeutet, dass die keine so gute Prognose hat, diese Erkrankung. Eigentlich nur dann eine gute Prognose hat, wenn man ein Frühstadium erkennt, besser noch eine Vorstufe und sie frühzeitig operiert. Das ist ein bisschen anders bei den neuroendokrinen Neoplasien, die ja sowieso sehr selten sind. Dann wiederum sind die pankreatischen neuroendokrinen Neoplasien selten, machen knapp 20% dieser NET-Tumore aus, haben oftmals auch schon Lebermetastasen zum Diagnosezeitpunkt, haben aber andere Behandlungs- und Diagnosemöglichkeiten und eine deutlich bessere Prognose fürs Langzeitüberleben. Das sehen wir ja hier in unserem interdisziplinären Zentrum sehr, sehr häufig.
Wie hat sich denn, also die Therapiemöglichkeiten haben Sie schon erläutert von den Krebserkrankungen, aber wie hat sich denn generell die Therapie der Bauchspeicheldrüsenerkrankungen entwickelt?
Naja, das muss man erstmal vielleicht sagen, dass vor allem hat sich Diagnostik deutlich verbessert. Also wir haben jetzt deutlich bessere diagnostische Möglichkeiten und das, die Erkrankung frühzeitig zu erkennen. Und therapeutisch gibt es viele neue lokale Möglichkeiten der Therapie, vor allem bei der Patienten, die nicht mehr für klassische Therapie wie Chirurgie möglich sind. Und da gibt es neue Chemotherapien, die jetzt gerade in Forschung sind.
Naja, man muss sagen, wann immer es geht, sollte man versuchen, gerade einen bösartigen Tumor der Bauchspeicheldrüse zu entfernen. Das ist schon das Therapieverfahren, das die beste Prognose ermöglicht. Chirurgie ist auch sicherer geworden. Das Komplikationsmanagement auch nach diesen großen und komplexen Operationen ist deutlich besser geworden, auch interdisziplinär. Das ist ganz wichtig. Damit auch die Patientensicherheit besser geworden, damit auch das Patientenüberleben besser geworden. Also da hat sich schon einiges getan und in der Diagnostik auch. Also Endosonographie ist ein ganz wesentlicher Meilenstein in der Diagnostik. MRT mit MRCP, also wir können heute sehr gut diagnostizieren. Und es geht ja auch oft darum, unklare Tumore zu benennen. Was ist es? Ist es möglicherweise eine Krebsvorstufe? Und dann macht es ja Sinn, die eben sehr frühzeitig anzugehen und nicht erst zum Tumor sich auswachsen zu lassen.
Und das ist genau das Punkt. Also wir haben es häufig Patienten, die von anderen Gründen CT-Diagnostik oder MRT-Diagnostik bekommen. Und da kommt als Zufallsbefund eine unklare Raumforderung in der Bauchspeicheldrüse. Und hier ist ganz wichtig ein Management und die richtige Diagnosestellung. Und der Patient sollte, wenn es möglich, in großen Zentren oder in Schwerpunktkliniken zur weiteren Diagnostik geschickt werden.
Manchmal muss ja auch die Bauchspeicheldrüse ganz raus. Wann muss das sein und wie lebt es sich denn eigentlich ohne Bauchspeicheldrüse?
Naja, ganz raus ist im Prinzip die sogenannte Pankreatektomie, wird dann ausgeführt, wenn letztendlich der Tumor ein Ausmaß hat, dass es nicht möglich ist, Teile der Bauchspeicheldrüse sinnhaft zu erhalten. Wann immer es geht, versuchen wir natürlich die bestmögliche Tumorreduktion oder Resektion mit dem größtmöglichen verbleibenden funktionellen Restvolumen. Und wenn das nicht geht, muss man die Bauchspeicheldrüse komplett entfernen, oftmals mit der Milz auch, weil das im Prinzip in einem Organstrang hängt und auch der Lymphabfluss da zusammenhängt. Dann kann es sein, dass man das komplett entfernen muss. Und dann muss man all die Funktionen ersetzen, Robert, die letztendlich die Bauchspeicheldrüse eigentlich übernimmt.
Das ist richtig. Also die zwei Hauptfunktionen der Bauchspeicheldrüse, das ist die exokrine, das ist eine Produktion von Enzymen, die wir für Verdauung brauchen. Die kann man ganz einfach ersetzen. Und die zweite Funktion ist eine Produktion von Insulin, die man zu Zuckerverstoffwechselung unbedingt brauchen, die kann man auch durch Insulintherapie gut ersetzen heutzutage.
Das ist dann lebenslange Medikamenteneinnahme?
Das ist nach der Pankreatektomie lebenslange Medikamententherapie.
Die Patienten brauchen auch eine Ernährungsberatung, die nehmen oft doch deutlich an Körpergewicht ab, führen aber, wenn sie gut geführt sind mit ihrem Diabetes, mit den Enzymen, mit einer guten Ernährungsberatung, ein weitestgehend normales Leben.
Wie sieht denn so eine Bauchspeicheldrüse? Sie haben vorher von Operationen gesprochen. Wie sieht die denn unter OP-Licht aus?
Na, erstmal, wenn man den Bauch eröffnet, ob man nun minimalinvasiv operiert oder ob man wirklich einen Bauchschnitt macht, man sieht die Bauchspeicheldrüse nicht sofort. Die liegt also im hinteren Teil des Bauches vor der Lendenwirbelsäule und man muss erstmal andere Strukturen im Bauch beiseite halten, wegpräparieren, um an die Bauchspeicheldrüse zu kommen. Sie liegt also unter dem Magen, Manchmal muss man auch Teile des Dickdarms noch bewegen. Ja, und dann ist das im Prinzip eine querverlaufende, längliche Drüse, die so eine rosa-gelbliche Farbe hat. Ähnlich wie Fettgewebe, ein bisschen mehr rosa, wo man die Drüsenläppchen sieht und die eben aus ihren Anteilen besteht, die man anatomisch kennt, Kopf, Körper und Schwanz der Bauchspeicheldrüse, linksseitig die Milz, rechtsseitig der Zwölffingerdarm. Und um die Bauchspeicheldrüse herum eben die ganzen großen komplexen Gefäße, die es im Bauchraum gibt und die man eben, um lebensfähig zu sein, erhalten muss beim Operieren.
Ist es ein schönes Organ?
Na, das ist ja immer im Auge des Betrachters für mich schon. Also extrem spannend, weil auch manchmal wirklich komplex und herausfordernd, aber aus meiner Sicht ja.
Sie sind ja beide Schulmediziner, hochspezialisiert, setzen aber bei der Therapie von Pankreaserkrankten auch auf komplementäre Heilmethoden. Wie machen Sie das?
Also grundsätzlich die komplementäre Medizin der Pankreaserkrankung hat seinen Platz und das ist auch ein wichtiger Therapieteil. Ich setze das persönlich nicht ein bei der Therapie, weil wir haben nicht jetzt die richtige Sprechstunde dafür, aber für vor allem die Patienten, die tumorkranke Patienten, die brauchen viel Komplement, also viel, die brauchen die Therapie, um das, die Symptome zu lindern. Die komplementäre Medizin funktioniert ganz gut in der Symptomlinderung, wie Schwäche, Übelkeit, Erbrechen, Gewichtsabnahme, und das hat seinen Platz.
Also ich sehe es auch so, dass wir es additiv einsetzen, wenn es möglich ist. Ganz viele Patienten fragen danach. Viele Patienten machen auch in Eigenregie viel. Und was wir schon überhaupt erstmal möglich machen, ist, dass wir das akzeptieren und mit den Patienten darüber ins Gespräch kommen und das nicht von vornherein ausschließen. Und das, wir sehen es nicht als entweder oder. Also was wir ganz klar machen und erklären ist, welche Therapiemöglichkeiten wir wirklich schulmedizinisch für sinnvoll erachten und auch anbieten. Und letztendlich additive, naturheilkundliche oder integrativ-medizinische Dinge optional anbieten. Da gibt es medikamentöse Ansätze, wie Herr Fialkowski das gesagt hat, die insbesondere zur Symptomlinderung gedacht sind. Es gibt rhythmisierende Therapieansätze, gibt es medikamentös, aber eben auch gerade durch das, was wir hier in der Klinik machen, was für die Patienten extrem gut ist, sind die äußeren Anwendungen, die das möglich machen. Und es gibt Arbeiten über die letzten Jahre, die zur Mistel sich geäußert haben, Mistel, additive Misteltherapie, die einen Vorteil gesehen haben, gerade bei Pankreaskarzinompatienten. Jetzt gibt es gerade eine aktuelle Arbeit im Deutschen Ärzteblatt, die diesen Vorteil wieder nicht sieht, zumindest keinen signifikanten. Da sind wir dann sehr im Bereich wirklich individueller Medizin und müssen mit den Patienten abstimmen, was wird gewünscht, was ist sinnvoll, wo können wir begleiten.
Mhm. Welche Erfolge konnten Sie denn bei den Patienten beobachten, die das angewendet haben?
Ich kann es perioperativ sagen. Wir sehen ja als Chirurgen die Patienten nicht über Jahre, sondern eigentlich wirklich in dem kurzen Verlauf nach der Operation, dass die eben mit den äußeren Anwendungen natürlich dieses Thema Hülle und Geborgenheit kriegen. Das ist das eine, aber es ist eben nicht nur Wellness, sondern die werden auch durch diese ganzen Behandlungen aktiviert, kommen schneller wieder aus dem Bett, sind schneller aktiv, haben wieder Appetit und fühlen sich einfach stabiler und kraftvoller.
Also komplementäre Heilmethoden in so einer hochspezialisierten Klinik anzubieten, das kann auch nicht jeder machen. Wer ist denn quasi in dieses spezielle Konzept hier an der Zentralklinik, auch mit welchen Qualifikationen eingebunden?
Also ich kann es im Prinzip sagen, dass im Bereich der allgemeinen Viszeralchirurgie, der Onkologie und der Palliativmedizin, insbesondere in der Pflege, da ganz exzellente Bestrebungen und Arbeiten stattfinden, eben im Rahmen der äußeren Anwendung mit speziellen Ausbildungen, die über viele Jahre gehen, den Patienten eben diese äußeren Anwendungen zu ermöglichen. Wir haben auch Ärztinnen und Ärzte, die speziell eine Zusatzausbildung haben für integrative und komplementäre Medizin, mit denen die Patienten ins Gespräch kommen können, wenn das gewünscht ist. Aber eine Sonderausbildung oder eine spezielle Ausbildung und Erfahrung ist da schon hilfreich.
Zum Abschluss noch eine Präventionsfrage. Was liebt denn die Bauchspeicheldrüse und was hasst sie? Oder wessen Pankreas ist besonders gefährdet?
Ja, die Bauchspeicheldrüse ist ein ziemlich empfindlicher Organ und der reagiert sehr stark auf vor allem zwei Noxen, die sehr verbreitet sind. Zum einen Rauchen. Und zum Zweiten ist Alkohol. Und eigentlich für die gesunde Bauchspeicheldrüse sollte man praktisch mit, darf man gar keinen Alkohol trinken und sollte man nichts, also keine Zigaretten rauchen. Und das dritte Sache, die für Bauchspeicheldrüse gut ist, das ist eine Vermeidung von Adipositas, also beziehungsweise Übergewicht, also Gewichtsverlust. Also das sollte man gesund leben, nicht rauchen, nicht Alkohol trinken und mit normalem Körpergewicht durch den Leben durchgehen.
Na, machen wir es mal nicht so streng. Sagen wir vielleicht beim Alkohol nur das Nötigste, mit Udo Lindenberg zu sprechen. Und eben, glaube ich, Selbstmord mit Messer und Gabel. Ne? Das ist so das große Thema, was wir auch in Thüringen haben. Also, und Prävention, leider ein unterschätztes Thema, was uns aber eben sehr am Herzen liegt, dass man sich vernünftig ernährt, dass man sich viel bewegt. Das klingt so banal, macht aber viel.
Mhm. Vernünftig ernährt heißt in dem Fall sowohl kalorisch als auch, was weiß ich, regional abwechslungsreich.
Genau.
Da gibt es keine spezielle Diät für Bankers. Also das heißt dann gesund allgemein.
Genau. Gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Das waren unsere frechen Fragen. Zwei Chefärzte, ein Thema heute zur Pankreas, zur Bauchspeicheldrüse. Ich sage Dankeschön an Dr. Fielkowski und Professor Merten-Hohmann. Danke.
Vielen Dank.
Dankeschön.